Deutschlandfunk Kultur heute.
Vor über 30 Jahren, da begann er, um den es jetzt gleich geht, dem Leser in wunderschön geschriebenen Biografien das Leben und Denken etwa des Frankfurter Philosophen mit Pudel nahezubringen. Schopenhauer, Arthur und die wilden Jahre der Philosophie hieß das. Dabei blieb es nicht. Bücher über Martin Heidegger und E.T. Hoffmann, über Friedrich Nietzsche, Schiller und Goethe, Sachbücher über die Zeit und das Böse kamen hinzu. Sein jüngstes Werk ist ein Buch über den deutschen Dichter Hölderlin, der vor 250 Jahren geboren wurde. Rüdiger Safranski ist eine Art geistiger Reiseleiter in und durch die deutsche Geistesgeschichte. In unserer Serie über Nah und Fern lag es daher buchstäblich nahe, mit dem Dichter der Nähe und Ferne zu beginnen, der seine Patmos-Hymne mit den berühmten Versen beginnt: Nah ist und schwer zu fassen der Gott. Also Rüdiger Safranski, ein Dichter der nahenden Götter, die in der Ferne wohnen?
Bei Hölderlin, da gibt es so eine Art Fernweh, ja. Also hinaus aus den beengten, auch manchmal als beengt empfundenen Verhältnissen. Bei Hölderlin ist dieses Fernweh, auch diese Reiselust, muss man sagen, die hat aber so eine doppelte Bedeutung. Das eine ist die wirkliche Ferne. Der Hölderlin hat sehr spät, hat er dann auch mal geschrieben, er würde doch am liebsten Kolumbus sein und ihm auf seinen Wegen folgen. Und er hat den, als er in Bad Homburg war, als er dann auch kurz vor seinem Zusammenbruch, da hatte er fast nur noch Reiseliteratur studiert, ja. Also das ist gewissermaßen das handfeste Fernweh bei dem Hölderlin. Damit hängt dann übrigens auch zusammen, dass er gerne gewandert ist, ja. Also in die Ferne zu gehen, aufzubrechen. Und dann gibt es aber bei Hölderlin auch noch eine geistige Ferne, auch ein geistiges Fernweh. Und das hängt schon mit der aufklärerischen Situation zusammen. Da haben die Götter schlechte Karten. Aber Hölderlin war auf eine sehr subtile Weise, hat er sich gerade auch in die griechische Götterwelt hineingedacht, hineingeglaubt, hineinempfunden, auch hinein seine Poesie geschrieben, ja. Und das ist ein ganz eigenes Fernweh, was auch mit einem gewissen, bei Hölderlin, mit einem gewissen Schmerz zusammenhängt. Macht er ein Gedicht, ist er seinen Göttern nahe, hört er auf, ist er fertig damit, rückt alles wieder in die Ferne und wird ungreifbar. Und das ist eine ungeheure Spannung.
Wir sprechen mit Ihnen, Rüdiger Safranski, als Autor, den wir seit über 30 Jahren kennen von großartigen Biografien, geistigen Sachbüchern über Schopenhauer, E.T.H. Hoffmann, Goethe, Schiller, Nietzsche, Heidegger und so weiter. Jetzt frage ich mich natürlich, wie arbeitet eigentlich dieser Rüdiger Safranski, wenn er uns diese fernen Autoren nahebringt? Sie entschuldigen, wenn ich ein bisschen fantasiere, steht der dann mit Kniebundhose, Tintenfass und Pfeife am Stehpult? Oder wie nähert man sich diesen fernen Autoren?
Naja, rein äußerlich bin ich dann ganz modern. Ja, ich arbeite schon seit dem Heidegger-Buch, arbeite ich hier auch am Computer und schreibe. Also, das hat alles ganz zeitgenössische Farbe. Ja, da bin ich hier. Ja, wir sprechen ein heißes Thema an. Es ist nämlich so, diese Figuren, über die ich die schreibe, ich verstehe sie nur, wenn ich mich ein Stück weit von ihnen über den Tisch ziehen lassen, gewissermaßen. Wenn ich ihnen wirklich nahe komme, dieses Nahekommen, das ist dann, wenn es auch glückt, ist es auch mit einem bestimmten Glück auch verbunden. Denn man erobert sich dann nämlich eine eigentlich verlorene Welt. Die wird auf einmal ganz nah. Und das heißt dann natürlich auch, dass man erstmal seine Figuren nicht mit den Fragen belästigt, die ich jetzt habe hier in meiner unmittelbaren Gegenwart, sondern sich einlässt auf die Fragen, die sich den damaligen Figuren gestellt haben. Nur dann kann sich das ja wirklich entfalten. Aber dann gibt es ein Problem. wenn man so eingehüllt ist in diese Welt, über die man schreibt, muss man das ja wieder irgendwie rüberbringen, auf die andere Seite des Flusses auch wieder kommen, ohne allzu viel zu verlieren. Und das ist die heikle Arbeit. Und ich will Ihnen sagen, es gibt zwei große Fehler, die man da machen kann, oder zwei Verhängnisse lauern da auf einen. Das eine ist, dass man sich zu sehr anverwandelt und gar nicht mehr richtig rüberkommt. Und das andere ist, dass man vor lauter Angst, den Jetzt-Standpunkt zu verlieren, erst gar nicht sich richtig einlässt. Also diese Gratwanderung oder diese Überquerung des Flusses, das ist die ganze schwierige Aufgabe, wo man dann nie ganz am Anfang weiß, ob es am Ende dann geglückt ist. Bisher habe ich für mich selbst jedenfalls gute Erfahrungen gemacht, aber es ist immer wieder riskant.
Wir müssen uns jedenfalls nicht sorgen, dass Sie im Tübinger Turm landen, habe ich den Eindruck.
Nein, also ich verstehe mich dann doch mittlerweile auf die Rolle des Zaungastes, ja. So ein Zaungast, der auf dem Zaun hockt und in das andere Land blickt, aber auch die Verbindung zu dem Land, aus dem er kommt, nicht verliert. Das ist so meine Position. Also, aber insofern, es muss so Leute wie mich schon geben, sonst verlieren wir den eigenartigen Zauber, den es geistig und poetisch in unserer und auch philosophisch in den Vergangenheiten gibt. Also ich fühle mich auch als jemand, der die Räume sozusagen in die Vergangenheit öffnet.
Ja, denn damit schließt Ihr Hölderlin-Buch auf Seite 303 mit den Worten: Hölderlin ist uns fern gerückt. Also wir haben bis hierhin ja schon gehört von Ihnen, nah und fern ist wesentlich kein örtlicher, sondern wesentlich ein zeitlicher Begriff. Es sind ja auch diese in Ihrer Zeit durchaus aufsässigen Geister, die uns fern sind, die Sie aber offenbar faszinieren.
Naja, schauen Sie, Hölderlin, das ist wirklich nun eine Figur, die einerseits uns auch besonders fern gerückt ist, aber er ist auch eine Figur, da haben wir auch wiederum etwas an der Hand, was uns ganz nah ist. Und das könnte ja auch eine Chance sein. Also Hölderlin, ich will mal so sagen, Hölderlin als der begeisterte Jakobiner und Revolutionär und Freund der Französischen Revolution und so weiter. Dieser Hölderlin im Turm, ja, nicht im Turm, sondern im Stift damals in Tübingen. Da fühlte ich mich dann auch wirklich, sagen wir mal, an die 68er-Zeit erinnert, wenn die Tübinger Stiftstudenten da mit Hegel und Schelling da einen Maibaum aufpflanzten und sich anlegten mit ihren Vorgesetzten und Lehrern und so weiter. Also da ist er auf einmal doch auch ganz nah. Aber wenn Hölderlin und seine griechischen Götter, das sein Lebensprojekt gewissermaßen, da müssen wir erstmal viel Fremdheit aushalten, um zu irgendwie zu spüren, worum es dem Hölderlin dabei ging. Das war eine für mich auch schwierige Arbeit. Ich bin nun jemand, der eigentlich religiös durchaus musikalisch ist. Also ich empfinde da einiges, aber es ist so unendlich schwer, das sozusagen zu bewahren und rüberzubringen.
Welcher ferne Autor ist Ihnen so fern, dass Sie ihn gerne noch einmal in einer Biografie uns nahebringen wollen?
Es gibt da so Figuren, über die ich immer schon schreiben wollte, der aber nun auch noch nicht mal so fern ist. Das ist Eduard Mörike. Ja, das ist zum Beispiel so eine Figur, die könnte mich wirklich reizen. Ein genialer Lyriker, der dann auch so aus dem Schwäbischen, erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, ein genialer, entfesselter Lyriker, ein Dionysos geradezu, der Lyrik, und ein so braver, geradezu spießbürgerlich verschüchtert lebender Mensch. Also die Spannung zwischen dem poetischen Exzess und einer geradezu ängstlichen bürgerlichen Normalität, das ist etwas, das bringt einen zum Nachdenken.
Sie haben jetzt gerade über Mörike gesprochen, nicht über Safranski, ne?
Ich habe über Mörike gesprochen, genau. Obwohl er ja, der Mörike, ein Landsmann ist von mir, nicht? Ich bin ja auch in Württemberg, in Schwaben groß geworden, ja. Und ich hätte ihn auch, wenn ich diese Mörike-Biografie schreiben würde, dann würde ich ihn nennen den schwäbischen Dionysos, ja. Und das könnte mich eigentlich schon nochmal reizen, ja.
In unserer Serie Nah und Fern. Der Biograf, der Sachbuchautor und Zaungast Rüdiger Safranski.